deswegen nicht mehr mit Zustimmung von Bundestag und Bundesrat. Hintergrund ist ihre Migrationspolitik. Die Nachrichten dazu mit Birgit Röhricht.
Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig alleine bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Sie würde das dann per einfacher Rechtsordnung entscheiden, ohne dass wie bisher der Bundesrat einbezogen wird. Die Länderkammer hat zuletzt mehrfach verhindert, dass die Liste erweitert wird. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union schon darauf verständigt, dass zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Menschen aus diesen Ländern haben schon jetzt kaum Chancen darauf, dass ihre Asylanträge anerkannt werden. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Finanzminister Klingbeil spricht von einem Wachstumsbooster. Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Impulse für die schwächelnde Wirtschaft soll auch der zweite Teil des milliardenschweren Paketes bringen. Die Regierung will die Körperschaftssteuer schrittweise senken, und zwar ab dem Jahr 2028 von jetzt 15% auf nur noch 10% im Jahr 2032. Das soll den Unternehmen Planungssicherheit geben und den Standort Deutschland attraktiver machen. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetzentwurf noch zustimmen.
Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat. Sie wurde heute offiziell vorgestellt. Demnach machen fast 2/3 der Lehrkräfte unbezahlte Überstunden. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das sei nach dem Arbeitszeitgesetz nicht erlaubt, so die GEW. Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Das Meldesystem RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr 2023. Thomas Klatt, RBB 24.
Dabei geht es von Hass im Netz bis hin zu Gewaltdelikten. Die antisemitische Bedrohung kommt von links wie rechts. Israelbezogener Antisemitismus war mit 5857 Zuordnungen 2024 die häufigste inhaltliche Erscheinungsform von Antisemitismus. Mit 544 Vorfällen verzeichnete RIAS 2024 die bisher höchste Anzahl antisemitischer Vorfälle mit einem rechtsextremen Hintergrund seit Beginn des bundesweiten Vergleichs 2020. Bei all dem warnt RIAS vor einer Art Gewöhnungseffekt sowohl in der Politik als auch in den Medien.
In Köln läuft gerade die größte Evakuierungsaktion in der Stadt seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Grund dafür sind 3 Blindgänger, die im Stadtteil Deutz gefunden wurden und jetzt entschärft werden sollen. Der Sperrkreis hat einen Radius von 1 Kilometer und umfasst weite Teile der Innenstadt. Neben Wohnungen und Büros müssen auch etliche Hotels geräumt werden, außerdem Schulen, Kitas und Krankenhäuser. Auch mehrere Rheinbrücken in Köln wurden gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsproblemen in der Millionenstadt führt. Der Betrieb auf der Berliner U3 bleibt vorerst unterbrochen. Wie die BVG mitgeteilt hat, muss der Schaden noch genau analysiert werden. Dafür muss die Tunneldecke freigelegt werden. Seit gestern ist deshalb auch die Spichernstraße für den Autoverkehr gesperrt. Verlässliche Aussagen zum Betrieb der U3 zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz seien frühestens nach Pfingsten möglich, hieß es. Im besten Fall könnte die U-Bahn nächste Woche wieder durchfahren. Am vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Und soweit die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag von Südwesten her zunehmend bewölkt, örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 24 Grad, Marzahn 25, Pritzwerk 22, Spreenhagen 27 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer und kurze Gewitter bei bis zu 23 Grad. Die Zeit 13.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio
mit Michael Castricius. Manchmal decken sich subjektive Erfahrungen so gar nicht mit Zahlen von Studien. Bei Berlins Schulen zum Beispiel. Der Alltag, häufig fallen Unterrichtsstunden aus, oft gibt es keine Vertretungskräfte. Die Zahlen der Forscher dagegen, Berlins Lehrkräfte leisten pro Jahr 2 Millionen Überstunden. Unbezahlte Überstunden. Das ergab eine gemeinsame Studie der Gewerkschaft GEW mit der Universität Göttingen. Deren Ergebnisse wurden vorhin vorgestellt. Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann versucht, sich einen Reim drauf zu machen. Hallo Kirsten.
Hallo.
Zuerst ausführlicher die Fakten. Was hat die Wissenschaft festgestellt?
Ja, es gibt eben rund 2 Millionen Stunden unbezahlte Mehrarbeit pro Jahr hochgerechnet, wenn man eben diese Ergebnisse der Studie anschaut, und man bräuchte 1300 Lehrkräfte, um das auszugleichen. Also das ist ein Ergebnis. Fast 2/3 der Lehrkräfte arbeiten unbezahlt, mehr als tarif- oder beamtenrechtlich vereinbart, und 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Dann gibt es noch Ergebnisse zu einzelnen Schulformen und Fächern. Lehrkräfte an Gymnasien sind am längsten mit ihrer Arbeit für die Schule beschäftigt, und an den Oberschulen haben Lehrkräfte mit 2 Sprachen als Unterrichtsfächer die längsten Arbeitszeiten.
Stützen wir erstmal bei dem Wort unbezahlt. Warum werden die Überstunden nicht bezahlt?
Na, die Lehrkräfte haben bekommen ihr Gehalt für ein sogenanntes Deputat bezahlt, also eine feste Stundenzahl pro Woche, und für darüber hinaus geleistete Arbeit bekommen sie eben kein zusätzliches Geld. Und ein interessantes Detail der Studie, finde ich, ist, gerade Teilzeitlehrkräfte leisten besonders viel unbezahlte Mehrarbeit. Unter anderem brauchen sie offenbar mehr Zeit, um zu kommunizieren, auch mit Kolleginnen und Kollegen, oder um ihre Unterrichtsstunden nochmal besonders dann auch vorzubereiten oder an Konferenzen teilzunehmen an Tagen, wo sie eigentlich gar nicht in der Schule sind mit Unterrichtsstunden. Und die GEW sagt, das ist für sie ein Alarmzeichen, weil viele Lehrkräfte in Teilzeit gingen, um die Aufgabenflut zu bewältigen. Und de facto finanzierten sie damit ihren eigenen Arbeitsschutz selbst.
Eine Mogelpackung also, wenn das noch Teilzeit genannt wird. Dann die anderen, du hast es gesagt, die mehr als 48 Stunden pro Woche sogar arbeiten. Ist das nicht rechtlich problematisch?
Ja, also bei der Vorstellung der Studie heute hieß es, Mehrarbeit in einem solchen Umfang müsste nach dem Arbeitszeitgesetz beispielsweise nach 6 Wochen zeitlich ausgeglichen werden. Die Studie schlüsselt auch auf, woran es liegt, dass Berliner Lehrkräfte in solchem Umfang mehr mit der Schule befasst sind. Auch über ihren Alltag in der Schule hinaus geht es bei ihnen etwa darum, den Unterricht vor- und nachzuarbeiten, Klassenarbeiten und Klausuren zu korrigieren oder mit Eltern zu kommunizieren. Das geschieht teils noch abends per E-Mail. Auch am Wochenende bereiten sich die Pädagogen vor. Das dokumentiert die Studie, mit Risiken für die Gesundheit, wie die GEW sagt, weil eben Erholungszeiten fehlen, was zu chronischer Überlastung führen könne.
Dabei rauskommen dann eben unter anderem 2 Millionen Überstunden im Jahr. Wie deckt sich das mit den Erfahrungen eben von Schülern und Eltern, die immer wieder Unterrichtsausfall erleben?
Ja, also ein Aspekt ist, dass an den Berliner Schulen nicht alle Lehrerstellen besetzt sind, sondern es fehlen nach wie vor Hunderte von Pädagogen, und genau das trägt laut den Autoren der Studie zur Überlastung der Lehrkräfte bei. Diese Überlastung ist dann laut der GEW wieder der Grund, dass manche Lehrkräfte ausbrennen oder der Schule den Rücken kehren, was wiederum den Lehrermangel verschärft. Ein Teufelskreis, könnte man sagen. Mir sagte eine Lehrerin, sie arbeite seit 13 Jahren in diesem Beruf, sie würde sich aber nicht nochmal entscheiden, Lehrerin zu werden.
Es steht jetzt wahrscheinlich nicht in der Studie, aber es ist letztlich diese Studie ein Armutszeugnis für die Berliner Bildungspolitik?
Also auf jeden Fall ein Warnsignal, würde ich mal sagen. Laut der Studie hat sich die Arbeitszeitbelastung für Lehrkräfte in den letzten Jahren deutlich erhöht. Wie Lehrkräfte sagen, liegt das unter anderem daran, dass die Lerngruppen größer geworden seien, was mehr Korrekturen von Klassenarbeiten und Klausuren bedeute. Man wird förmlich aufgefressen, so hat es ein Lehrer beschrieben. Als Konsequenz aus den Studienergebnissen fordert die GEW unter anderem mehr Lehrkräfte und auch andere Beschäftigte, um Pädagogen zu entlasten, beispielsweise Verwaltungskräfte. Der Senat Bedürfnisse, zudem die Arbeitszeit der Lehrkräfte erfassen, fordert die Gewerkschaft, und mit den Personalräten verbindlich regeln, wie mehr Arbeit abgebaut werden kann. Die GEW-Vorsitzende Martina Regulin forderte heute ausdrücklich, dass die Lehrkräftebildung an den Berliner Hochschulen nicht aus Spargründen zurückgefahren wird, denn mehr Lehrkräfte würden gebraucht.
Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann, danke Kirsten für die Erläuterungen. 13 Uhr und 10 Minuten. US-Präsident Donald Trump und der Milliardär Elon Musk waren seit dem Wahlkampf ziemlich beste Freunde. Aber bei Geld hört auch diese Freundschaft jetzt auf. Tesla-Chef Musk hat mächtig gegen Trumps Steuergesetz ausgeteilt. Und das mit drastischer Wortwahl, berichtet Washington-Korrespondent Ralf Borchert.
Es ist nicht das erste Mal, dass Elon Musk Donald Trumps Steuergesetz kritisiert. Ein Maßnahmenpaket, das Trump selbst gern als Big Beautiful Bill, als großes, schönes Gesetz preist. Schon vor einigen Tagen hatte Musk im CBS-Interview gesagt, ich war ziemlich enttäuscht, dieses massive Ausgabengesetz zu sehen. Es erhöht das Haushaltsdefizit und untergräbt die Arbeit des Doge-Teams, so Musk mit Blick auf die sogenannte Abteilung für Regierungseffizienz, die er bis vor kurzem geleitet hat. Das waren noch vergleichsweise zurückhaltende Worte. Jetzt legte Musk nach. Auf seiner Plattform X nannte Musk Trumps Steuergesetz wörtlich eine widerliche Abscheulichkeit. An die Adresse der republikanischen Kongressabgeordneten schob Musk wörtlich nach: Schande über diejenigen, die dafür gestimmt haben. Im November kommenden Jahres werden wir alle Politiker feuern, die das amerikanische Volk verraten haben. Damit bezog sich Musk auf die Zwischenwahlen im November 2026, die erste Chance für die oppositionellen Demokraten, zumindest im Abgeordnetenhaus, die Mehrheit zurückzugewinnen. Musks scharfe Kritik kommt für Präsident Trump zur Unzeit. Gerade hat sein Gesetzespaket das Abgeordnetenhaus mit knapper Mehrheit passiert, jetzt muss der Senat zustimmen. Und dort gibt es auch bei einigen Republikanern Widerstand. Sie fordern Änderungen, etwa Rand Paul, Senator aus Kentucky. Ich wäre sehr überrascht, wenn das Gesetz nicht zumindest in eine gute Richtung modifiziert wird, so Paul. Auch bei einigen anderen Senatoren trifft Elon Musk einen Nerv. Sie fürchten ebenfalls, dass durch mehr Ausgaben, etwa beim Grenzschutz und beim Militär, und gleichzeitige Steuersenkungen die Staatsschulden steigen, statt wie von Trump versprochen sinken. Der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Mike Johnson schoss verbal gegen Elon Musk zurück.
With all due respect, my friend Elon is terribly wrong.
Bei allem Respekt, mein Freund Elon liegt fürchterlich falsch, so Johnson. Er warf Musk vor, nur deshalb sauer zu sein, weil die Steuererleichterungen für die von Tesla gebauten E-Autos wegfallen. Und Regierungssprecherin Caroline Leavitt sagte zu den Senatoren, die Trumps Gesetzespaket kritisieren, es ist keine Neuigkeit, dass sie mit der Politik des Präsidenten nicht übereinstimmen. Der Präsident hat ihnen deutlich gesagt, dass sie ihre Fakten nicht beieinander haben. Ob Trump sein Gesetzespaket mehr oder weniger unverändert durch den Senat bringt, oder ob er wesentliche Zugeständnisse machen muss, könnte zur ersten größeren innenpolitischen Machtprobe seiner Amtszeit werden. Und die Stimmung gegen Trump befeuert ausgerechnet der, der bis vor kurzem als sein engster Verbündeter galt, Elon Musk.
Informationen aus Washington vom Korrespondenten Ralf Borchert.
RBB 24 Inforadio Sport.
Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann will nicht zu viel verraten. Er hat die Aufstellung für das Halbfinale der Nations League heute Abend zwar im Kopf, sie aber nur auf wenigen Positionen bekannt gegeben. Zu den Spielern, die sicher gegen Portugal auflaufen, gehört Leon Goretzka. Bei der Europameisterschaft im letzten Sommer war er noch aussortiert, doch erst feierte er im Verein sein Comeback und jetzt auch in der Nationalmannschaft. Aus dem Spielort München berichtet Florian Eckel.
Längst hat er seinen eigenen Hardcore-Fan. Wenn Leon
Goretzka
öffentlich aufschlägt, ertönt oft sein Name. Dabei schien der zentrale Mittelfeldmann vergangenes Jahr beim DFB schon in Vergessenheit geraten zu sein.
Die Situation hat sich insofern geändert, dass ich vielleicht nochmal einen Hauch mehr Dankbarkeit habe
weil ich weiß, was für einen Weg ich gegangen bin, um wieder hier zu sein.
Nach der verpassten Heim-EM und der beinahe Ausmusterung beim FC Bayern hat Leon Goretzka das bislang schwierigste Jahr seiner Karriere hinter sich. Das macht was mit einem.
Ich habe mir schon auch immer versucht einzuprügeln, dass man auch davor dankbar sein soll, und es ist ja auch einfach was ganz Besonderes.
Schon im März beim Nations League Doppelkracher im Viertelfinale gegen Italien zählt Goretzka zum Aufgebot, spielt in beiden Partien von Beginn an. Der zentrale Mittelfeldspieler hat damit auch den Bundestrainer wieder überzeugt.
Ich finde, dass wir gegen Italien das gut entschieden haben und dass Leon da herausragend gut gespielt hat in den Spielen. Und die Position ist, glaube ich, eine, wo er seine größten Stärken mit einbringen kann. Bei der EM hatten wir das noch ein bisschen eine andere Struktur, auch mit Ilkay auf der Position. Jetzt wird Leon da wieder spielen.
Es ist wie eine kleine Entschädigung für die verpasste Heim-EM. Heute das Nations League-Halbfinale gegen Superstar Cristiano Ronaldo und dessen Portugiesen. Für den DFB-Rückkehrer ein gern gesehener Gegner.
Das erste Mal gegen Portugal habe ich, glaube ich, in der U17 gespielt, und seitdem haben wir eigentlich immer ganz gut ausgesehen.
So wird Goretzka nach den zahlreichen Ausfällen vom Rückkehrer zur Konstanten des Bundestrainers. Julian Nagelsmann gibt schon eine Startelf-Garantie, vor allem wegen der Spielweise des Münchners.
Ändert sich das Spiel ein bisschen, weil wir einfach noch eine andere torgefährliche Komponente im 16er mehr haben.
Ein erneutes Tor, wie im Viertelfinal-Hinspiel in Italien, wäre die zwischenzeitige Krönung seiner Comeback-Tour. Und dann würden sich ja noch ein paar mehr seinen Namen skandieren.
Goretzka, also heute Abend im Halbfinale der Nations League Deutschland gegen Portugal. Anstoß ist um 21 Uhr. Die Partie hören Sie live hier im RBB 24 Inforadio oder unterwegs über die Sportschau-App. Auf dem Sofa zu Hause können Sie das Ganze im ZDF sehen. Zweitligist Hertha BSC hat die Lizenz für die kommende Saison im zweiten Anlauf bekommen. Das teilte der Verein vorhin mit. Hertha steckt nach wie vor in einer schwierigen finanziellen Situation. Deshalb war es wichtig, eine im November auslaufende Anleihe über 40 Millionen Euro zu verlängern. Und das ist wohl geglückt.
Werbung.
Das hört sich gut an.
Was?
Ihre Ohren und Gehörgänge dürfen bleiben, wie sie sind. Weil jeder Gehörgang anders ist, passt Hörpartner Ihr Hörgerät ganz individuell an. Somit wird speziell für Sie der Tragekomfort auf höchstem Niveau ermöglicht. Oh! Denn eins ist klar, Hören kommt von Können.
Nein!
Doch!
Oh!
Hörpartner, dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
Gartenaktionswoche bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel aus den Sortimenten Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Und zusätzlich 5 Euro geschenkt zu jedem Einkauf. Nur diese Woche in unseren Hellweg-Märkten und online einkaufen und 5 Euro Rabattgutschein sichern. Nur in teilnehmenden Märkten und online, solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte.
Schwülwarm ist es überall in Berlin und Brandenburg. Zwischen 24 und 26 Grad werden gemessen. Aber da kommt was auf uns zu aus Südwesten, nämlich starke Bewölkung ist im Anmarsch. Die bringt Regenschauer mit, die kräftig ausfallen können. Örtlich auch Gewitter, sogar Unwettergefahr besteht durch Starkregen, Hagel oder Sturmböen. Morgen dann etwas Sonne und viele Wolken, aber nur noch einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Etwas niedrigere Temperaturen, 21 bis 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest stockender Verkehr an einer Baustelle 10 Minuten plus. In der Gegenrichtung Richtung Dreieck Werder stockender Verkehr zwischen Potsdam Nord und Vöben an einer Baustelle. Hier sind es 10 Minuten mehr. Ebenfalls auf der A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Storke und Riesenstau wegen Bauarbeiten. Und A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Ruhland und Schwarzheide wird der Verkehr an einer Tagesbaustelle über die Standspur geleitet. Gute Fahrt.
13.19 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Michael Castricius. Einen schönen guten Tag. Regieren per Dekret, das hat Donald Trump schwungvoll mit einer Menge schwarzer Stifte vorgemacht. In Berlin will die Bundesregierung in einem Punkt ihrer Migrationspolitik jetzt auch am Bundesrat vorbei dekretieren. Sie bestimmt, welche Staaten sichere Länder sind. Die Nachrichten, Birgit Röhricht.
Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Dabei geht es um Entscheidungen, welche Staaten künftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Bianca Schwarz.
Demnach sollen sichere Herkunftsländer künftig ohne das Mitspracherecht von Bundestag und Bundesrat festgelegt werden. Ob ein Land als sicher gilt und deswegen in Deutschland schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen möglich sind, würde dann allein vom Kanzler und seinen Ministern beschlossen. In der Vergangenheit war die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer immer wieder im Bundesrat, also der Versammlung der Bundesländer, abgelehnt worden. Opposition und Flüchtlingsorganisationen werfen der Regierung deshalb vor, mit dem Gesetzentwurf die Bundesländer umgehen zu wollen. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien erweitern. Der Gesetzentwurf muss noch durch den Bundestag.
Die Bundesregierung hat außerdem ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen können. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls noch zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Der Bundesverband RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr 2023. Der starke Anstieg sei vor allem in stark politisierten Kontexten auszumachen, hieß es. Wie etwa bei Versammlungen oder durch Aufkleber im öffentlichen Raum. Allerdings gab es auch fast 500 gewaltsame Angriffe und Bedrohungen. Einen entscheidenden Wendepunkt sieht der Verband im Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und im daraus folgenden Gazakrieg. Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat. Sie wurde heute offiziell vorgestellt. Demnach machen fast 2/3 der Lehrkräfte unbezahlte Überstunden. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das sei nach dem Arbeitszeitgesetz nicht erlaubt. Zu die GEW. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg kritisiert das Vorhaben der Bundesregierung, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt sollen. Gerade in einem Flächenland wie Brandenburg sei dieser Plan nicht so einfach umzusetzen, sagte der Sprecher der Vereinigung Veri Antenne Brandenburg vom RBB.
Es kann in Berlin, in der Stadt mit S- und U-Bahn und Bussen und kurzen Wegen alles funktionieren. Das funktioniert aber noch längst nicht in Südbrandenburg, in der Prignitz oder in der Uckermark. Deshalb plädieren wir ganz eindeutig dafür, dass wir wirklich auch eigene Ideen dort umsetzen können, die bedarfsgerecht sind, die den Patienten zugutekommen, die Praxen aber nicht überfordern. Ich glaube, da muss man wirklich ganz individuell schauen, wie ist die Situation vor Ort und dann individuelle Lösungen finden.
Christian Veri, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Wer abends oder nachts mit der Bahn zum Flughafen BER fahren will, muss bis Anfang Juli mit Einschränkungen rechnen. Wegen Bauarbeiten werden in den kommenden beiden Nächten mehrere Flughafenexpresszüge umgeleitet. Dadurch kann der Halt am Hauptbahnhof sowie an den Stationen Ostkreuz und Gesundbrunnen entfallen. Ab dem 7. Juni und bis zum 4. Juli fallen zwischen Mitternacht und 4 Uhr früh einzelne Verbindungen zwischen Charlottenburg und dem Flughafen BER komplett aus. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag von Südwesten zunehmend bewölkt, örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 24 Grad, Marzahn 25, Pritzberg 22, Spreenhagen 27 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer und kurze Gewitter bis 23 Grad. Die Zeit 13.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat das Bundeskabinett heute milliardenschwere Steuerentlastungen beschlossen. Ein dickes Paket, ausschließlich für Unternehmen und Unternehmer. Geld, das Bund, Ländern und Kommunen dann fehlen wird. Aber die Maßnahme hat wenigstens einen knackigen Namen, schildert Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Finanzminister Klingbeil spricht von einem Wachstumsbooster. Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Damit werde die Transformation der Wirtschaft beschleunigt, betont der SPD-Politiker. Arbeitsplätze würden gesichert. Impulse für die schwächelnde Wirtschaft soll auch der zweite Teil des milliardenschweren Paketes bringen. Die Regierung will die Körperschaftssteuer schrittweise senken. Und zwar ab dem Jahr 2028 von jetzt 15% auf nur noch 10% im Jahr 2032.
Wir schaffen Planungssicherheit für die Unternehmen und starke Investitionsanreize. Und wir zeigen, dass Deutschland international ein attraktiver und wettbewerbsfähiger Standort ist.
Ebenfalls geplant Kaufanreize für E-Autos. Schafft ein Unternehmen ein Elektrofahrzeug an, kann es künftig 75% der Kosten sofort von der Steuer absetzen. Das Finanzministerium rechnet damit, dass durch das geplante Wachstumspaket bis 2029 Steuereinnahmen in Höhe von 46 Milliarden Euro wegfallen. Besonders betroffen wären Länder und Kommunen. Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetzentwurf noch zustimmen. Er sei guter Dinge, dass das Paket noch vor der parlamentarischen Sommerpause Mitte Juli beschlossen werde, sagte Klingbeil.
Dagmar Pepping über Steuerentlastungen und Investitionsanreize für deutsche Unternehmen. Vorhang auf für den neuen Innenminister. Im Ausschuss für Inneres und Kommunales des Brandenburger Landtags hat sich René Wilke vorgestellt. Der parteilose ehemalige Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder ist Nachfolger der zurückgetretenen Ministerin Katrin Lange, SPD. Amelie Ernst hat die Szene im Ausschuss verfolgt. Hallo Amelie.
Hallo, schönen guten Tag.
Wurde Wilke da wohlwollend aufgenommen?
Ja, das würde ich schon so sagen. Es gab bei seinem ersten Auftritt im Ausschuss auch von keiner Seite gleich so ganz heftige Angriffe. Man ist, glaube ich, insgesamt sehr gespannt auf ihn. Also alle Parteien projizieren auch so ein bisschen was rein, denke ich, in den neuen parteilosen Innenminister, erhoffen sich zumindest in Teilen Unterstützung für ihre Positionen. Also auch die AfD zum Beispiel, die ist da nicht komplett auf Opposition gegangen heute. Man kennt sich natürlich schon auf eine gewisse Weise aus seiner Zeit als Oberbürgermeister in Frankfurt, kennt also auch die gegnerischen Positionen sozusagen. Aber Wilke kann das insgesamt sehr pragmatisch und sachlich rüberbringen, was er denkt, wirkt also abgewogen, ist dadurch auch relativ schwer angreifbar. Und das hat man heute auch schon gemerkt an verschiedenen Stellen im Ausschuss.
Wilke ist ja auch kein Unbekannter im Abgeordneten im Landtag von Brandenburg. Er war mal Abgeordneter der Linken. Die ist nicht mehr im Parlament vertreten, hat sich also René Wilke durchaus rechtzeitig abgesetzt.
Könnte man karrieretechnisch natürlich so sagen. Allerdings hatte René Wilke, glaube ich, bei dieser Entscheidung raus aus der Linken jetzt nicht in erster Linie im Blick, dass er mal Minister werden würde in der Landesregierung oder dass er im Potsdamer Landtag dann doch in der Funktion wieder auftaucht. Bei seinem Austritt aus der Linken ging es ja ganz klar um inhaltliche Punkte, also um die Haltung der Linken zum Ukraine-Krieg zum Beispiel, auch um die Migrationspolitik. Aber das war aus meiner Sicht eben keine bewusste Entscheidung strategisch, um jetzt irgendwann bei SPD und BSW in der Koalition zu landen oder so. Das war wirklich nicht absehbar und das lag jetzt eben an diesem doch überraschenden Rücktritt von der Vorgängerin Katrin Lange.
Und da geht es für René Wilke sicher auch um seine Position zum Verfassungsschutz, mit dessen Unabhängigkeit. Über dieses Thema war die Vorgängerin Lange ja gestürzt, weil sie den Landesverfassungsschutzchef entlassen hatte. Wie hat sich da Wilke positioniert?
Ja, das war heute gleich am Anfang Thema, weil natürlich genau dazu viele Abgeordnete auch Fragen hatten und wissen wollten, wie er denn dazu steht. Da geht es ja zum Beispiel um die Frage, ob der Brandenburger Verfassungsschutz weiter eine Abteilung sein sollte innerhalb des Innenministeriums oder künftig doch eher wieder ein eigenes Landesamt, so wie in anderen Bundesländern, in vielen zumindest. Da gäbe es aber noch keine klare Tendenz. Er prüfe das gerade, meinte Wilke. Klar sei für ihn allerdings, dass der Verfassungsschutz einerseits ganz klar unabhängig sein müsse vom jeweiligen Minister, egal aus welcher Richtung der kommt, so wie jetzt auch, dass es aber gleichzeitig auch für den Verfassungsschutz Kontrollmechanismen brauche.
Dass zugleich aber es auch nicht sein kann, dass eine solch gewichtige Struktur mit den Möglichkeiten, die sie hat, irgendwie außerhalb eines Systems von Checks and Balance läuft. Und ich weiß gar nicht, ob wir wirklich wollen sollten, dass irgendetwas in dieser Welt so machtvoll ist, dass es außerhalb von irgendwelchen Kontrollen und Abhängigkeiten sich befindet. Ich glaube, Abhängigkeiten tun uns allen gut. Ihnen tut die Abhängigkeit von den Wählerinnen und Wählern gut, weil die Ihnen am Ende mit Verlaub zur Not in den Hintern treten, wenn sie nicht genug für ihr Anliegen arbeiten. Wenn es die nicht gäbe und sie einfach einen Platz hier sicher hätten auf ewig, dann würde das mit ihnen etwas machen. Genauso wie es mit Personen in meinen Funktionen etwas machen würde.
Also Wilke hat da ganz klar auch die Abgeordneten angesprochen und gesagt, Kontrollen sind wichtig, das heißt aber nicht automatisch Abhängigkeit. Und dieses Verhältnis zu klären für den Verfassungsschutz, das ist jetzt gerade sozusagen eine seiner Hauptaufgaben, weil jetzt sagt er, sei es eben noch so, eigentlich ist diese Verbindung so eng, es ist eben eine Abteilung der Verfassungsschutz innerhalb des Innenministeriums und da müsste der Minister eigentlich immer auf Entscheidungen, zum Beispiel die Einstufung der AfD, raufgucken. Aber ob man das so lässt, das ist jetzt in der Prüfung.
Brandenburg, gerade auch Wilkes Frankfurt an der Oder, wo er herkommt, ist betroffen von den Grenzkontrollen zur Abweisung von Asylsuchenden. Da gibt es jetzt lange Staus, auch in Frankfurt-Oder, aber auch in Forst etwa. Was ist da seine Position?
Also mit den Grenzkontrollen und den Folgen und den Staus kennt er sich natürlich gut aus. Das hat er heute auch nochmal angemerkt, dass diese massiven Staus zum Beispiel auf der Autobahn an der Grenze kein Dauerzustand sein können. Also grundsätzlich sei die Entscheidung, ob man solche Kontrollen durchführt, natürlich Sache des Bundes. Das liegt ja nicht in der Hand von Brandenburg, aber in den Folgen natürlich hat Brandenburg dann damit zu tun. Er hat aber an mehreren Stellen auch nochmal erklärt, wie er grundsätzlich zum Thema Migration, Asyl steht und wie er eben in Brandenburg mit Asylsuchenden umgehen will.
Also ich würde mich als Mensch nicht anständig damit fühlen, zu sagen, mir ist Leid und Elend in dieser Welt egal, mir ist Krieg egal und Verfolgung egal. Diese Menschen haben halt Pech gehabt, weil sie am falschen Ort geboren wurden und deswegen kümmert uns das nicht und die sollen mal irgendwie irgendwo bleiben, aber mit uns nichts zu tun haben. Zugleich braucht es eben ein System, das dafür sorgt, dass Überforderung verhindert wird, dass auch Missbrauch verhindert wird, dass Ausnutzen von Hilfsbereitschaft verhindert wird.
Und wenn es jetzt wirklich um die große Perspektive geht, sagt Wilke, geht es eben nicht so, dass man sagt, die Außenländer in der EU schicken alle Richtung Innen und Richtung Deutschland und dann ist Deutschland quasi verärgert und schickt wieder alle nach außen. Das könnte keine Lösung sein. Also Europa muss da zusammen agieren und trotzdem muss man eben genau jeden Einzelfall beachten und auch gucken, Leute, die hier keine Bleibeperspektive haben, die müssen dann eben auch abgeschoben und zurückgeschickt werden.
So eine Einzelfallentscheidung hat es ja gerade vorgestern beim Berliner Verwaltungsgericht gegeben. Hat er darauf reagiert?
Ja, diese Entscheidung habe er sich schon genau angeschaut, hat Wilke gesagt, und die fände er auch sehr, sehr spannend. Also klar, das sei jetzt ja nicht das Hauptsacheverfahren, das sei eine Eilentscheidung, aber das sei eine klare Klatsche und ein klares Signal für die neue Bundesregierung. Und was sich da aus seiner Sicht auch rauslesen lässt, das ist tatsächlich, dass es nicht automatisch immer Einzelfälle sein müssen. Man könne da schon auch lesen, dass es für Zurückweisungen grundsätzlich in der Form keine gesetzliche Grundlage gebe, sagt er. Also da sieht er wirklich gespannt, was das Hauptsacheverfahren ergibt. Und das hat natürlich dann Folgen, zum Beispiel zur Frage dieses Dublin-Zentrums in Eisenhüttenstadt. Also entweder es gibt weiter Zurückweisungen, dann braucht man möglicherweise dieses Dublin-Zentrum gar nicht mehr in der Form, wenn das so entschieden wird. Aber wenn die eben weiter möglich sind, dann braucht es auch dieses Dublin-Zentrum. Dann muss es vielleicht auch ausgebaut werden, weil man eben noch mehr Dublin-Entscheidungen hat, wenn die Zurückweisungen eben nicht stattfinden. Und dazu braucht es aber mal eine grundsätzliche Entscheidung, meint Wilke, vielleicht dann eben auch irgendwann vom Europäischen Gerichtshof.
Der neue Innenminister René Wilke im Ausschuss für Inneres und Kommunales des Brandenburger Landtags beobachtet von Amelie Ernst. Danke dir, Amelie. 13 Uhr und 33 Minuten, kurz nach 2:30. Im weitgehend zerstörten Gazastreifen leiden die Menschen. Es fehlt an allem zum Leben und zum Überleben. Seit Tagen gibt es Meldungen von den neuen Verteilzentren für Hilfsgüter. Durch Schüsse von israelischen Soldaten seien in der Nähe dieser Zentren mindestens 27 Palästinenser getötet worden. Das melden palästinensische Quellen. Hierzulande engagieren sich gegen dieses Leid jetzt rund 50 Personen aus Wissenschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft. In einem offenen Brief fordern sie die Bundesregierung Forderung auf, sich im Nahostkonflikt auf die Seite der palästinensischen Bevölkerung zu stellen. Einzelheiten von Heiko Schneider.
Der Initiator des Briefs ist ein Hinterbliebener des rassistischen Anschlags von Hanau. In dem Brief, der dem HR vorliegt, fordern die Unterzeichnenden die Bundesregierung dazu auf, sich für einen sofortigen Waffenstillstand einzusetzen. Weiteres Leid der Zivilbevölkerung müsse verhindert werden. Initiator des offenen Briefs ist Said Idris Hashemi. Er hat den rassistischen Anschlag von Hanau im Februar 2020 schwer verletzt überlebt und dabei seinen Bruder verloren. Zu den Unterzeichnenden zählen unter anderem die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland Ducho, Tatort-Schauspieler Edin Hasanovic, Comedian Kurt Krömer und Klimaaktivistin Luisa Neubauer.
Heiko Schneider informierte.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Der Schwenk hin zum Elektroantrieb ist für deutsche Autokonzerne immer noch eine ziemliche Herausforderung, nicht nur technisch bei der Reichweite etwa. Asiatische Konkurrenten sind da viel weiter. Ihre E-Mobilität verzeichnet dynamisches Wachstum. Das analysiert Heidi Radwilas aus dem Börsenstudio Frankfurt am Main.
Die Beratungsfirma EY nimmt vierteljährlich die Finanzkennzahlen der 20 größten Autokonzerne der Welt unter die Lupe. Jüngstes Ergebnis? VW, BMW und Mercedes haben zusammengenommen im ersten Quartal des Jahres 2,3% weniger Umsatz gemacht und gegenüber dem Vorjahresquartal sogar rund ein Drittel weniger Gewinn. Die Asiaten, vor allem chinesische Anbieter, schlugen sich relativ gesehen deutlich besser. Hersteller aus der Volksrepublik, unter anderem BYD oder Geely, beim Umsatz plus 15%, beim Gewinn plus 66%. Von EY hieß es, der Wettbewerbsdruck in der Autobranche sei derzeit brutal und die Lage werde sich vermutlich zuspitzen. Würden die Gewinne der etablierten Autobauer weiter erodieren, werde sich bei einigen Herstellern die Existenzfrage stellen. Die deutschen Konzerne müssten nicht nur sparen, sondern viel schneller, flexibler und innovativer werden.
Heidi Radwilas aus Frankfurt am Main. Auch für den Sportwagenhersteller Porsche sind die Zeiten rauer geworden. Die Verkaufszahlen sinken nämlich. Das hat Folgen für das Werk in Leipzig. Da gibt es weniger zu tun. Die Belegschaft schrumpft, berichtet Ralf Geißler aus Leipzig.
Wie ein Sprecher dem MDR bestätigt, soll der Karosseriebau des SUV Porsche Macan nach den Sommerferien in den Einschichtbetrieb gehen. Für Montage, Lackiererei und Achsmontage gilt ab November ein Zweischichtbetrieb. Leiharbeiter müssen gehen. Leipzigs IG Metall-Chef Steffen Reissig bedauert die Entwicklung sehr.
Einige sagen natürlich, ne, wir haben das irgendwie erwartet, es hat sich angedeutet. Man geht ja auch nicht mit geschlossenen Augen durch das Werk und durch die Welt. Aber da ist natürlich eine massive Enttäuschung.
Enttäuscht sind auch viele Zulieferer. Dirk Vogel ist Manager des sächsischen Zulieferernetzwerks und sagt, die Kürzungen bei Volkswagen in Sachsen würden zwar mehr Firmen betreffen, wegen der höheren Stückzahlen, gleichwohl täte auch das Sparprogramm bei Porsche weh.
Das heißt, auch die Zulieferer werden ihre Schichten kürzen müssen, weil sie liefern zum Teil ja direkt an das Porsche-Werk. Das heißt, wenn Porsche keine Nachtschicht mehr fährt oder keine Spätschicht mehr fährt, können die Zulieferer das auch nicht machen.
In Leipzig wird neben dem Macan noch die Sportlimousine Panamera gebaut, allerdings in geringeren Stückzahlen. Porsche-Chef Blume stellte auf der Hauptversammlung für Ende des Jahrzehnts ein weiteres SUV-Modell in Aussicht. Doch wo das montiert werden soll, ist noch unklar. Bis 2030 gilt im Leipziger Werk eine Beschäftigungsgarantie für die Stammbelegschaft. Doch die Garantie dürfte wackeln, wenn die Verkaufszahlen für Macan und Panamera nicht steigen.
Aus Leipzig berichtete Ralf Geißler.
Werbung.
Von Watzmann bis Zugspitze die Berge benennen, die Tiere beim Namen und die Orte durch ihre Wiesen kennen. Das ist, was wir nachhaltig nennen. Milch von heute ist das Morgen unterstützen und das Gestern bewusst schützen. Einzigartige Milch hat ein einzigartiges Zuhause. Molkerei Berchtesgadener Land.
Juhu! Jetzt doppelt freuen bei Robin Look. Zwei Brillen, ein Preis. Fern- oder Lesebrille plus Sonnenbrille nur 110 Euro. Oder Gleitsichtbrille plus Gleitsicht-Sonnenbrille für nur 220 Euro. Robin Look! Robin Look. Der unverschämt günstige Optiker.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. 24 Grad fast überall, 26 Grad sogar in Grünau bei Prenzlau. Schwülwarm ist es und das deutet schon darauf hin, dass da was auf uns zukommt. Möglicherweise nämlich sogar Gewitter. Aus Südwest kommt starke Bewölkung, wird so im Laufe des späteren Nachmittags hier eintreffen. Es kann Regenschauer geben, manche kräftig, manche mit Gewittern durchsetzt und sogar Unwettergefahr könnte aufziehen durch Starkregen, Hagel und Sturmböen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
Wir starten mit der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest stockender Verkehr an einer Baustelle. 10 Minuten sind es mehr für Sie. Ebenfalls plus 10. In der Gegenrichtung stockender Verkehr zwischen Potsdam Nord und Vöben an einer Baustelle. A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen und Briesen, Stau wegen Bauarbeiten. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Roland und Schwarzheide wird der Verkehr an einer Tagesbaustelle über die Standspur geleitet. Und A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Herzsprung und Neuruppin Behinderungen nach einem Unfall. Unseren Verkehrsservice, den gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
20 Minuten vor 2.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Im Ausland Urlaub machen, ohne Geldwechsel, ohne Umrechnen der Preise auf dem Markt. Das ist der große Vorteil mit dem Euro. Bisher sind 20 der EU-Staaten in der Währungsunion. Heute wurde in Brüssel beschlossen, welches Land demnächst dazukommt. Birgit Röhricht.
Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle die dafür nötigen Kriterien. Die Wirtschaft sei ausreichend vorbereitet für den Schritt, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. Das letzte Wort haben die EU-Staats- und Regierungschefs. Ihre Zustimmung gilt aber als Formsache. Mit Bulgarien würde der Euroraum 21 Staaten umfassen. Zuletzt trat im Jahr 2023 Kroatien der Gemeinschaftswährung bei. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen können. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls noch zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Das Bundeskabinett hat außerdem weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig alleine bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Sie würde das dann per einfacher Rechtsverordnung entscheiden, ohne dass wie bisher der Bundesrat einbezogen wird. Die Länderkammer hat zuletzt mehrfach verhindert, dass die Liste erweitert wird. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union schon darauf verständigt, dass zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Das Meldesystem RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr 2023. Thomas Klatt, RBB 24.
Dabei geht es von Hass im Netz bis hin zu Gewaltdelikten. Die antisemitische Bedrohung kommt von links wie rechts. Israelbezogener Antisemitismus war mit 5857 Zuordnungen 2024 die häufigste inhaltliche Erscheinungsform von Antisemitismus. Mit 544 Vorfällen verzeichnete RIAS 2024 die bisher höchste Anzahl antisemitischer Vorfälle mit einem rechtsextremen Hintergrund seit Beginn des bundesweiten Vergleichs 2020. Bei all dem warnt RIAS vor einer Art Gewöhnungseffekt sowohl in der Politik als auch in den Medien.
Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat und die heute offiziell vorgestellt wurde. Kirsten Buchmann.
Fast 2/3 der Lehrkräfte machen demnach unbezahlte Mehrarbeit. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das müsse nach dem Arbeitszeitgesetz aber beispielsweise bezahlt oder ausgeglichen werden, so die GEW. Laut der Studie arbeiten Lehrkräfte an Gymnasien am längsten. Grundsätzlich haben Lehrkräfte mit 2 Sprachen als Unterrichtsfächer an den Oberschulen die längsten Arbeitszeiten. Ein weiteres Ergebnis der Studie, gerade Teilzeitkräfte leisten besonders viel unbezahlte Mehrarbeit. Dabei gingen viele Lehrkräfte in Teilzeit, um die Aufgabenflut zu bewältigen, so die GEW. De facto finanzierten sie damit aber ihren Arbeitsschutz selbst.
In Köln läuft gerade die größte Evakuierungsaktion in der Stadt seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Grund dafür sind 3 Blindgänger, die im Stadtteil Deutz gefunden wurden und jetzt entschärft werden sollen. Der Sperrkreis hat einen Radius von 1 Kilometer und umfasst weite Teile der Innenstadt. Neben Wohnungen und Büros müssen auch etliche Hotels geräumt werden, außerdem Schulen, Kitas und Krankenhäuser. Auch mehrere Rheinbrücken in Köln wurden gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsproblemen in der Millionenstadt führt. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag von Südwesten her zunehmend bewölkt, örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter, lokal mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Aktuell haben wir in Berlin-Kreuzberg 24 Grad, Marzahn 25, Pritzwalk 22, Spreenhagen 27 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer und kurze Gewitter bis 23 Grad. Die Zeit 13.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Die katholische Kirche hat in den letzten Jahren den systematischen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen aufgearbeitet. Jetzt sorgt eine Nachricht für Irritationen. Die Kommission nämlich, die den Missbrauch im Erzbistum Berlin sowie in den Bistümern Dresden, Meißen und Görlitz aufarbeiten sollte, wurde zum 31. Mai aufgelöst. Ein einmaliger Vorgang. Damit gibt es das Gremium nicht mehr, das den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche kritisch untersuchen sollte. Welche Gründe die Bischöfe dafür angegeben haben, das schildert Ursula Voss-Henrich.
Schwierig war die Zusammenarbeit in der Kommission von Anfang an. Es ging um unterschiedliche Ansichten, wie mit den verschiedenen Interessen der Beteiligten umgegangen werden soll und wie ein angemessener Umgang bei einem so sensiblen Thema gefunden werden kann. Dass Erzbischof Heiner Koch die Kommission nun zum 31. Mai aufgelöst hat, kommt für Sabine Otto als Vertreterin der Betroffenen überraschend.
Also es waren sehr herausfordernde 2,5 Jahre, aber genau gerade in der letzten Zeit gab es Lösungsansätze. Wir sind in der finalen Phase zur Vergabe der geplanten sozialwissenschaftlichen Studie und die Auflösung durch die Bischöfe ist für uns sehr unverständlich zu dem jetzigen Zeitpunkt.
Das Erzbistum Berlin begründet den Schritt mit dem Rücktritt 2er Mitglieder. Damit sei die Kommission formal nicht mehr beschlussfähig, aber inhaltlich auch nicht mehr arbeitsfähig, so der Sprecher des Erzbistums Stefan Förner.
Die beiden Mitglieder, die zurückgetreten sind, haben keine veröffentlichte Begründung dafür abgegeben. Aber der Hintergrund ist eindeutig eine schon länger beklagte, schwierige kommunikative Lage und Situation.
Nun werde die geplante wissenschaftliche Studie bis auf Weiteres wohl nicht in Auftrag gegeben, sagt Sabine Otto. Damit, so fürchtet die Vertreterin der Betroffenen, verzögere sich die fundierte Aufarbeitung des Missbrauchs. Stefan Förner verweist dagegen auf viele andere Maßnahmen, die das Erzbistum Berlin schon jetzt in Angriff genommen habe, von weitgehender Akteneinsicht für Betroffene bis hin zur Aufarbeitung in Schulen.
Vor allem die Vertreter der Betroffenen sind über den Schritt erschüttert. Die Kommission, die den Missbrauch in der katholischen Kirche in unserer Region aufarbeiten sollte, wurde aufgelöst. Darüber informierte Ursula Voss-Henrich. Auf der U-Bahn-Linie 3 in der Berliner City West hakt es seit Freitag. Die Linie nach Krummelanke ist unterbrochen. Zwischen Wittenbergplatz und Spichernstraße gibt's Schienenersatzverkehr. Grund ist ein Tunnelschaden. Das hat sich rbb24-Reporterin Annette Miersch genauer angeschaut. Sie war am U-Bahnhof Spichernstraße und berichtete von dort, ob von dem Übel genaueres zu sehen ist.
Also für mich ist das so ein bisschen Haschen nach dem Wind. Hier ungefähr 100, 200 Meter entfernt vom U-Bahnhof in der Spichernstraße. Da gibt es gleich mehrere Baustellen und Absperrgitter am Straßenrand. Welche jetzt für den Schaden verantwortlich ist, das lässt sich ohne Experten schlecht sagen. Die Spichernstraße, die ist wegen des Schadens an der Tunneldecke auf dem Abschnitt hier einseitig gesperrt. Unter uns verläuft der U-Bahn-Schacht und ich muss sagen, still ruht der See. Keine Bauarbeiter oder Schadensermittler der BVG sind zugange. Gestern waren sie es. Der Grund für den Tunnelschaden, der hat sich bei einigen Berlinern rumgesprochen.
Ja, unerlaubte Bauarbeiten, also nicht genehmigte Bauarbeiten und wahrscheinlich keine Fachkräfte zugange.
Was halten Sie davon?
Gar nichts. Das ist typisch für Berlin.
Wenn man das so sieht, überall Absperrung und es bewegt sich nichts. Keine Hose im Geschäft dort, die Arbeiten erledigen. Und das dauert und dauert und dauert.
Ja, und dieses Pärchen aus Wilmersdorf, das nimmt's mit Humor. Die BVG, die hat nun die Bestätigung, dass unerlaubte Bauarbeiten einer Fremdfirma die Ursache waren. Nun muss ein Teil der Fahrbahn geöffnet werden. Und da sehe ich hier direkt vor mir schon ein orangefarbenes Baufahrzeug mit schwerem Meißel. Der allerdings liegt still auf dem Asphalt. Das Fahrzeug ist unbemannt. Das dauert wohl noch eine Weile. Also gibt's Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz.
Wir sind jetzt vom Rüdesheimer Platz eigentlich zum Potsdamer Platz.
Und wir wissen nicht, wie viel Zeit wir brauchen. Wir sind morgen nochmal unterwegs.
Um 1 Uhr ins Lunchkonzert in die Philharmonie und morgen Abend zu den Berliner Philharmonikern.
Deswegen probieren wir das heute als Testfahrt auch, deswegen vom zeitlichen Rahmen.
Ja, und einfach zu finden war die Haltestelle für diese beiden nicht. Keine Ausschilderung, recht verwirrend auf der großen Kreuzung, meinen manche. Andere haben kein Problem.
Ich muss zum Heidelberger Platz und nur um meinen Schlüssel abzuholen von meinem Vater. Also ich bin eigentlich gar nicht von hier und wusste auch nicht, dass es hier so einen Tunnelschaden gibt.
Haben Sie denn den Ersatzverkehr gut gefunden?
Ja, schon, würde ich sagen. Also ich habe es hier unten gesehen, dass man nicht einsteigen sollte und konnte mir schon denken, dass hier Ersatzverkehr gerade stattfindet.
Ja, vielleicht noch zur Orientierung. Der Ersatzverkehr, der fährt an der gleichen Haltestelle, wo auch der Nachtbus Richtung Wittenbergplatz losfährt. Und die Streckensperrung, die soll hier noch mindestens bis nächste Woche dauern, so die BVG.
Kann man sich nicht ausdenken. Berlins Infrastruktur bröckelt. Annette Miersch war das vom U-Bahnhof Spichernstraße, wo die U-Bahn-Linie 3 unterbrochen ist, weil es von der Decke bröckelte. Ab heute schlägt das Herz der islamischen Welt wieder in Mekka. Bis zu 2 Millionen Muslime pilgern in dieser Woche nach Saudi-Arabien, in die heiligste Stadt des Islam. Für viele ist es der Höhepunkt ihres Lebens. Moritz Behrendt berichtet.
Der 50-jährige Lehrer Ismail aus einem Dorf in der Nähe von Kairo hat nur gute Erinnerungen an seine Pilgerfahrt nach Mekka.
Die Erfahrung war trotz der körperlichen Strapazen und der Entbehrungen angenehm. Das Gefühl der Nähe zu Gott und die spirituellen Wahrnehmungen ließen die Müdigkeit völlig verschwinden.
Der mehrtägige Hadsch gehört zu den 5 Säulen des Islams. Alle gesunden Muslime sollten die Wallfahrt einmal in ihrem Leben vollziehen, sofern sie es sich leisten können. Aus der gesamten Welt kommen Gläubige nach Saudi-Arabien. Für viele ist der Hadsch die erste und vielleicht auch die einzige große Auslandsreise in ihrem Leben. So auch für den Ägypter Ismail. Seine Beobachtung? Gerade die weniger Wohlhabenden scheuen keine Kosten und Mühen, um nach Mekka zu kommen.
Der Traum leuchtet für die Armen immer heller. Deshalb verzichten sie auf viele materielle Dinge des Lebens, um diesen spirituellen Traum zu verwirklichen.
Die Kosten für die Pilgerfahrt können schnell auf umgerechnet mehrere 1000 Euro steigen. In Ägypten entscheidet ein Losverfahren darüber, welche Gläubigen die Reise zu den heiligen Städten des Islams antreten dürfen. Auch im vergangenen Jahr hat es während der Pilgerfahrt viele Tote gegeben. Mehr als 1300 Menschen starben nach Angaben der saudischen Behörden infolge der Hitze von mehr als 50 Grad im Schatten. Damit sich das nicht wiederholt, hat die saudische Regierung investiert. Der für den Hadsch zuständige Minister zählt auf.
Dazu gehört der Bau von Schattenanlagen. Auf einer Fläche von 170.000 Quadratmetern, 20.000 Bäume wurden gepflanzt, ein Notfallkrankenhaus wurde errichtet, zusätzliche Rettungsteams und Gesundheitszentren werden im Einsatz sein.
Die Vorkehrungen sollen gewährleisten, dass die registrierten Pilger sicher und gesund bleiben. Allerdings kommen auch zahlreiche Menschen ohne offizielles Hadsch-Visum ins Land. Für diese Leute gibt es keine schattigen Zeltplätze, die Versorgungsstationen sind nicht auf sie ausgerichtet. Vor der diesjährigen Pilgerfahrt haben die saudischen Behörden eindringlich davor gewarnt, ohne offizielles Visum zum Hadsch zu kommen. Bei Zuwiderhandlung drohen empfindliche Strafen.
Moritz Behrendt über die muslimische Pilgerfahrt nach Mekka. Heute beginnt sie wieder.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Auf der Insel Delos liegt eine der bedeutendsten Ausgrabungsstätten Griechenlands, direkt am Meer. Teile davon sind aber bedroht, und zwar durch den steigenden Meeresspiegel. In Zukunft könnte das antike Heiligtum weitgehend im Wasser versinken. Forschende versuchen zu retten, was zu retten ist. Korrespondent Moritz Pompel war mit ihnen auf Delos.
Dort, wo in der griechischen Mythologie Apollon und Artemis auf die Welt gekommen sind, steht heute eine antike Säule mitten im Wasser. Die Wellen drücken bei stürmischem Wind ans Ufer direkt an die Ruinen des UNESCO-Welterbes heran. Ein antikes Theater gibt es auf Delos mit einem großen ehemaligen Wohnviertel drumherum, voller antiker Mosaike und Statuen. Bis zu 30.000 Menschen haben hier im Zentrum der Kykladen einmal gelebt und eine der beeindruckendsten Ausgrabungsstätten Griechenlands hinterlassen. Die Archäologin Veronique Chankowski von der École Française d'Athènes arbeitet seit 30 Jahren auf Delos, wo heute nur Altertumsforscher und Wächter übernachten dürfen. Sie bekommt hautnah mit, wie die Insel sich verändert.
Ich erinnere mich, als ich am Anfang hierher gekommen bin, waren einige Sehenswürdigkeiten noch nicht im Wasser. Heute sind sie unter Wasser. Das Meer hat sich um etwa 20 Meter vorgearbeitet. Wir können dabei zuschauen, wie der vordere Teil von Delos immer mehr zerstört wird.
Delos, früher ein Schmelztiegel der Kulturen, Handelsknotenpunkt und Kultstätte zugleich, droht in großen Teilen im Meer zu versinken. Die wissenschaftlichen Prognosen sprechen dafür, dass der Meeresspiegel weiter und noch viel deutlicher ansteigen wird. Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber, der für die internationale Konferenz World Human Forum nach Delos gereist ist, spricht von bis zu 2 Metern bis Ende des Jahrhunderts.
Und dann, wenn dann die großen Kipppunkte überschritten werden, dann erwarte ich über die nächsten vielen 100 Jahre Meeresspiegelanstieg im Bereich von 10 bis 20 Metern. Und dann ist auf Delos alles außer die 3 Hügel sozusagen überschwemmt.
Das unbewohnte Delos mag nebensächlich erscheinen, wenn andernorts Millionen von Menschen vielleicht ihre Heimat werden aufgeben müssen. Und doch kann Delos schon heute zum Symbol werden im Kampf gegen den Klimawandel, glaubt Konferenzteilnehmer Kostas Sinolakis, griechischer Umweltingenieur an der Universität von Südkalifornien.
Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann beschlossen wird, eine Mauer zu bauen, um das Meer hier auf Delos zurückzuhalten. Aber wie lange wird das gut gehen? Das, was wir machen müssen, ist jetzt, heute, aufzuhören, CO2 in die Atmosphäre zu blasen.
Ideen gibt es auf der Delos-Konferenz genug dafür, zum Beispiel diese hier. Klimafreundlich zu bauen, indem nicht auf die klimaschädlichen Materialien Beton, Stahl oder Ziegel gesetzt wird, sondern auf Holz und Bambus. Die Pflanzen aus nachhaltigem Anbau könnten der Atmosphäre CO2 entziehen und wegspeichern, sagt Schellenhuber.
Und jetzt kommen natürlich 1000 technische Einwände. Kann ich wirklich Wolkenkratzer aus Holz bauen? Die Antwort ist ja, kann ich inzwischen mit neuen Techniken. Kann ich es feuersicher machen? Die Antwort ist ja. Indem Sie also diese Bauwände vollziehen, reinigen Sie als Nebeneffekt die Erdatmosphäre.
Es eint die Konferenzteilnehmer die Hoffnung, dass ihre Ideen langsam die Welt verändern. Für Delos und sein Heiligtum könnte es die Rettung sein.
Korrespondent Moritz Pompel über die drohende Überflutung des Weltkulturerbes auf der griechischen Insel Delos.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder, genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein RBB 24 Inforadio Podcast. Immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg ändert sich in den nächsten Stunden. Davon können wir ausgehen, denn es kommen dicke Wolken auf uns zu aus dem Südwesten. In den nächsten Stunden werden sie das Sendegebiet erreichen. Zum Teil sind es ziemlich dicke Wolken und örtlich wird es kräftige Regenschauer geben, vielleicht einige Gewitter und sogar Starkregen, Hagel und Sturmböen sind möglich. Das Ganze bei schwülwarmen Temperaturen, im Moment noch bis zu 28 Grad. Die Schauer werden aber etwas Abkühlung bringen. Morgen dann noch 21 bis 24 Grad maximal. Etwas Sonne können wir erwarten. Ansonsten viele Wolken und einzelne Schauer morgen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Birgit Röhricht.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest stockender Verkehr an einer Baustelle. 10 Minuten plus, ebenfalls plus 10 in der Gegenrichtung. Stockender Verkehr zwischen Potsdam Nord und Vöben an einer Baustelle. Dann A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Ruhland und Schwarzheide wird der Verkehr über eine Standspur geleitet wegen einer Tagesbaustelle. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Herzsprung und Neuruppin Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, Sie brauchen Geduld. Stadtring Richtung Wedding ab Detmolder Straße. Dann dauert es länger Friedrichshain und Stralau rund um die Elsenbrücke und in Neukölln auf der Hermannstraße stadteinwärts. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt.
Gute Fahrt um 14 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Lew kennen wir als russischen Vornamen. Lew Kopelew trug ihn oder auch Lew Tolstoi. Lew ist aber auch eine Währung. Bald eine historische Währung, denn er wird im Januar durch den Euro ersetzt. Damit beginnen die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Bulgarien soll ab dem kommenden Jahr den Euro bekommen. Das Land erfülle inzwischen die nötigen Kriterien dafür, heißt es in einem Bericht der EU-Kommission. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Ein historischer Augenblick für Bulgarien, so die Kommission. Auf der Grundlage des positiven Berichtes sollen die Mitgliedstaaten im Juli endgültig über Bulgariens Beitritt zum Euroraum entscheiden, der dann Anfang kommenden Jahres wirksam würde. Kommissionschefin Ursula von der Leyen gratulierte auf X und erklärte, Bulgarien sei der Einführung des Euro einen Schritt näher gekommen. Das bedeute mehr Investitionen und mehr Handel mit den Partnern im Euroraum sowie mehr Stabilität und Wohlstand für die bulgarische Bevölkerung.
Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen. Setzen können. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls noch zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Außerdem hat das Bundeskabinett weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Dabei geht es um Entscheidungen, welche Staaten künftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Demnach sollen sichere Herkunftsländer künftig ohne das Mitspracherecht von Bundestag und Bundesrat festgelegt werden. Ob ein Land als sicher gilt und deswegen in Deutschland schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen möglich sind, würde dann allein vom Kanzler und seinem seinen Ministern beschlossen. In der Vergangenheit war die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer immer wieder im Bundesrat, also der Versammlung der Bundesländer, abgelehnt worden. Opposition und Flüchtlingsorganisationen werfen der Regierung deshalb vor, mit dem Gesetzentwurf die Bundesländer umgehen zu wollen. Laut Koalitionsvertrag wollen Union und SPD die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien erweitern. Der Gesetzentwurf muss noch durch den Bundestag.
Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden.